In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 27. April. Dafür verantwortlich ist Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Nazi-Angriff auf Laden in Freiburg. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg solidarisiert sich mit dem Protest gegen Studiengebühren. Demonstration in Freiburg gegen türkische Angriffe auf Schengal und Rojava. Offene Fragen klären statt Medien schelten. Diskussion im NSU-Untersuchungsausschuss rund um den Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter. Auf den Gothic-Laden Need Fool Things im Freiburger Stadtteil Stüdinger gab es am 15. Februar mitten am Tag einen Nazi-Überfall. Dabei wurde die Betreiberin des Gothic- und Punk-Ladens von Nazis mitsamt Kampfhund angegriffen und verletzt. Die Polizei hat sich bisher zu dem Angriff nicht geäußert, obwohl sie sonst schon bei Kleinstkriminalität versucht, öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Radio Dreieckland sprach mit der Ladenbesitzerin über die Drohung der beteiligten Nazis.
Sie haben natürlich an dem Tag gedroht, dass sie wiederkommen, dass sie mir den Laden auseinandernehmen. Gestern gab es einen unschönen Vorfall. Ich habe eine SMS auf mein Festnetztelefon bekommen von wahrscheinlich einer Telefonzelle in Freiburg. Und in der stand, dass man meine Kinder töten möchte oder wird, dass ich mit dem Schmerz leben soll und dass sie mir alles nehmen, was mir lieb ist.
Gut nachvollziehbar, dass du da sehr verunsichert bist. Gibt es jetzt Dinge, die Menschen hier in der Umgebung tun können oder die vielleicht auch eine linke Szene, die sich da aufgerufen fühlt oder Menschen tun können, um dich zu supporten oder ein gewisses Gefühl von Schutz und Sicherheit zu haben? Hast du da irgendwie schon was arrangiert oder hast du Ideen, Wünsche, was da passieren könnte?
Also in den ersten zwei Wochen nach dem Überfall saßen Freunde von mir während der Öffnungszeiten immer auf dem Sofa. Ich war nie alleine. Mittlerweile habe ich an der Tür eine Klingel. Man muss klingeln, wenn man zu mir rein möchte. Ansonsten wünsche ich mir, ja, halte die Augen offen im Stühlinger. Nicht nur für mich, sondern für alle, die irgendwie bedroht werden, auch am helllichten Tag. Und ich wünsche mir einfach, ja, mehr Zivilcourage.
Soweit die Betreiberin des Gothic- und Punkladens Need Fool Things in Freiburg. Sie wurde Opfer eines Nazi-Überfalls. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will Studiengebühren für AusländerInnen von außerhalb der EU und für Studierende im Zweitstudium einführen. Dagegen gibt es Protest von Studierenden. Am Wochenende soll es nun erneut landesweite Demonstrationen geben. Wir haben mit Sean McGinley, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, gesprochen.
Würden die geplanten Studiengebühren nur Menschen mit reichen Eltern betreffen, die extra zum Studieren nach Deutschland kommen?
Nee, natürlich nicht. Das sind dann wahrscheinlich eher diejenigen, die es sich dann trotz der Studiengebühren vielleicht noch leisten können. Aber das Problem ist, dass es eben nicht nur Menschen mit reichen Eltern sind, sondern viele, die eben keine reichen Eltern haben. Und was für uns als Flüchtlingsrat besonders besorgniserregend ist, ist natürlich die Situation von geflüchteten jungen Menschen, die hierher kommen, die studieren möchten, die vielleicht in ihrem Herkunftsland schon angefangen haben, zu studieren und nun ein Studium aufnehmen bzw. fortsetzen möchten und dann eben auch mit diesem Problem konfrontiert wären, dass sie während des laufenden Asylverfahrens dann eben nicht studieren könnten.
Das Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat sich dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge nicht von den Studiengebühren betroffen werden. Wie wirksam war euer Einsatz bei der Landesregierung?
Naja, also es war im ursprünglichen Entwurf, der Ende letzten Jahres rausging, in das Konsultationsverfahren, es gab zahlreiche Ausnahmen, bestimmte Personengruppen, die nicht betroffen sind von den Studiengebühren, und es gab keine Ausnahme für Menschen, die mit Aufenthaltsgestattung hier sind, das heißt Leute, bei denen das Asylverfahren noch läuft. Also Leute, die anerkannt sind, sind schon ausgenommen, unter bestimmten Umständen auch Leute mit Duldung, wenn sie eine bestimmte Zeit hier sind, aber eben nicht Leute im laufenden Verfahren, was eigentlich auch nicht nur ungerecht ist, sondern auch ziemlich unlogisch. Darauf haben wir hingewiesen und die Rückmeldung seitens der Landesregierung war im Prinzip auch von uns so verstanden worden, dass das eher ein Versehen war, dass es korrigiert werden sollte. Und nun sehen wir in dem Regierungsentwurf, dass man das auf eine Art und Weise korrigiert hat, die ja ziemlich unglücklich ist, unserer Meinung nach, nämlich dass man da eine Regelung getroffen hat, dass nur diejenigen ausgenommen sind, die aus Ländern stammen, wo die Anerkennungsquote über 50% liegt. Und das ist eine Tendenz, die in vielen Bereichen sich manifestiert in letzter Zeit, dass man flüchtende Menschen benachteiligt, wenn sie aus bestimmten Herkunftsstaaten kommen, weil man ihnen unterstellt, dass sie keine guten Bleibeperspektiven haben, also während des laufenden Asylverfahrens quasi sie schon benachteiligt werden, weil man hier eine Prognose wagt, dass sie nicht dauerhaft bleiben werden.
Welche Länder wären das denn, die über 50% Anerkennungsquote haben und wo die Menschen von den Studiengebühren befreit werden nach dem gegenwärtigen Entwurf?
Aktuell sind das Iran, Irak, Syrien, Somalia und Eritrea. Das sind die Hauptherkunftsländer. Es ist immer so ein bisschen eine Diskussion, wie sich das auswirkt auf Länder, wo die Anzahl der Menschen, also der Menschen im Asylverfahren, sehr, sehr gering ist. Also wenn es irgendwelche kleinen Länder gibt, wo es keine große Anzahl von Flüchtlingen gibt, sondern aber die Anerkennungsquote dann über 50% ist, das kriegt man dann halt nicht so mit, wenn da jetzt irgendwie deutschlandweit vielleicht nur 100 Leute aus einem bestimmten Land sind, aber die Anerkennungsquote über 60% ist oder sowas. Also das ist in der Regel, wird eben auf diese fünf Länder da abgehoben, wenn es um diese sogenannte gute Bleibeperspektive geht. Das betrifft dann eben auch die Frage, ob die schon während des laufenden Asylverfahrens in den Integrationskurs reinkommen oder nicht. Und da hat man tatsächlich gesagt, für andere Länder, wo die Anerkennungsquote über 50% ist, dürfen die nicht in die Integrationskurse, ist auch ein bisschen unlogisch. Wie das dann in der Praxis ist, hier in Bezug auf die Studiengebühren, wird man sehen müssen. Vom Wortlaut her müsste es eigentlich so sein, dass man jedes noch so kleine Land mit noch so kleinen Fallzahlen da ausnehmen müsste, wenn da die Anerkennungsquote über 50% ist.
Was ist denn das für ein Konstrukt, diese 50% Anerkennungsquote oder diese gute Bleibeperspektive, die immer öfter im politischen Diskurs steht? Ist das ein rechtlicher Konstrukt oder ist es nur eine Floskel?
Es ist eigentlich kein richtiger rechtlicher Konstrukt, also das taucht auch nicht in den Gesetzestexten auf. Da ist an einigen Stellen ist von Menschen die Rede, bei denen ein dauerhafter rechtmäßiger Aufenthalt zu erwarten ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das genau definiert? Und das ist die Definition, auf die man sich dann quasi für die Praxis geeinigt hat. Das Problematische ist natürlich, dass es quasi ein Blick in die Glaskugel eines laufenden Asylverfahrens ist. Und das ist eine Tendenz, die wir schon seit längerem besorgt feststellen und kritisieren, dass man sich immer mehr entfernt von dem individuellen Recht auf Asyl, die individuelle Prüfung des Einzelfalles, und es immer mehr in die Richtung geht, dass die Leute ziemlich pauschal nach Herkunftsländern in bestimmte Schienen reingesetzt werden, wo dann eben auch die Integration erschwert wird, wenn man aus einem bestimmten Land kommt. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die aus bestimmten Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote insgesamt nicht so hoch ist oder nicht 50% beträgt, die aber aufgrund ihrer individuellen Umstände sehr gute Argumente haben, wo man eigentlich schon relativ schnell feststellen kann, dass die wahrscheinlich eine Anerkennung bekommen werden. Und da gibt es auch interessante Gerichtsentscheidungen, beispielsweise von Menschen aus Afghanistan, die da erfolgreich dagegen geklagt haben, weil die Gerichte dann der Meinung sind, dass es diese Vorgehensweise, die Würdigung des Einzelfalles komplett außen vor zu lassen und ausschließlich das vom Herkunftsland abhängig zu machen, eben auch rechtlich so nicht ganz einwandfrei ist.
Würde eine solche Diskriminierung von Menschen auf statistischer Basis, also einem Gerichtsurteil, nicht standhalten?
Ja, es ist immer schwer pauschal zu sagen. Also in den Fällen, die mir bekannt sind, wo Leute erfolgreich waren, oder das sind dann teilweise keine Hauptsacheentscheidungen, sondern Prozesskostenhilfeentscheidungen. Also das ist jetzt ein bisschen arg speziell, aber da wird dann eben auch so ein bisschen geprüft, wie die Erfolgsaussichten sind. Das sind dann eben, wenn da jetzt beispielsweise jemand aus einem solchen Land kommt, wo die Anerkennungsquote nicht so hoch ist, aber wo man schon klar sagen kann, diese Person hat eine individuelle Verfolgungsgeschichte, die eben vermuten lässt, dass er oder sie entgegen der allgemeinen Tendenz wahrscheinlich eine Anerkennung kriegen wird, dann ist es ungerecht, die Person einzig und allein aufgrund des Herkunftslandes quasi als Person mit ohne gute Bleibeperspektive zu behandeln. Das ist natürlich was anderes, als wenn die Gerichte sagen würden, dieser Ansatz ist generell nicht zulässig. Also so weit ist es mit Sicherheit leider noch nicht.
Sie schreiben auch in der Pressemitteilung, es ist nur eine kleine Anzahl von Menschen, die die Voraussetzungen erfüllen, um bereits während des Asylverfahrens ein Studium aufzunehmen. Wie viele potenzielle Studierenden schätzen Sie, dass es unter den Asylbewerberinnen mit schlechterer Bleibeperspektive in Baden-Württemberg gibt, die dann von den Studiengebühren betroffen werden könnten?
Oh, das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist immer sehr schwer abzuschätzen. Es ist nur, ich sag mal, mein subjektiver Eindruck, wenn ich mir angucke, die Leute, die ich kenne oder was das so für Anteile sind, generell unter den Geflüchteten, also wenn wir Herkunftsland außen vor lassen, ist es natürlich eine Minderheit, weil das zum einen, was die Altersstruktur betrifft, zum anderen die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen in Bezug auf die vorhandene Bildung. Die Sprachkenntnisse sind natürlich ein großes Thema, dass die da mit Deutschkenntnissen so weit sein müssen oder vielleicht auch Englisch, wenn sie einen Studiengang machen, was auf Englisch sein muss. Dann gibt es häufig auch Probleme bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen oder bereits erfolgten Studienleistungen. Also ich kenne beispielsweise einen, der hat seinen Bachelor in Syrien gemacht, möchte jetzt hier seinen Master machen und hat dann eben auch Probleme, das anerkennen zu lassen, oder da gab es ein bisschen Streit um die Noten. Also zum einen ist es eine relativ kleine Teilmenge, und dann sogar innerhalb von dieser Gruppe von Menschen hat man dann eben auch diverse andere Schwierigkeiten, die sie erstmal meistern müssen, und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass anstatt sie zu unterstützen und diese Hürden wegzuräumen, dass man da eben neue Hürden aufbaut.
In Politik und Medien ist immer wieder die Rede von der Integration, die die MigrantInnen und Flüchtlinge erbringen sollen, auch als Kriterium, um weiter in Deutschland bleiben zu dürfen. Würde die grün-schwarze Landesregierung mit ihrer Politik der Studiengebühren nicht darauf hinauslaufen, dass es zwei Klassen gibt unter den Geflüchteten, die sich überhaupt integrieren dürfen und die sich von Anfang an nicht integrieren dürfen?
Das ist das generelle Problem mit diesem Konstrukt der guten Bleibeperspektive, dass man da bestimmte Menschen diese Möglichkeit nimmt, die Zeit, die sie im Asylverfahren sind, die ja eben auch relativ lange dauern kann. Also ein Jahr ist da schon fast schon schnell, also es kann auch viel länger dauern. Und das ist dann auch gerade für junge Menschen, ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, wenn dann eben auch die Bildungsbiografie da unterbrochen wird. Das führt zu Frustrationen. Und das ist natürlich eine sehr negative Sache.
Soweit Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats. Landesweit gibt es am Wochenende Proteste. Am Samstag findet in Freiburg um 14 Uhr eine Demonstration am Platz der Universität statt. Bis zu 150 Menschen haben in Freiburg am Dienstag sehr spontan gegen die Angriffe der türkischen Luftwaffe auf Schengal und Rojava demonstriert. An der sehr verregneten Demonstration nahmen hauptsächlich Kurdinnen und Kurden, aber auch einige andere Linke teil. Schengal ist bekannt geworden durch den Genozid an den Jesidinnen im August 2014 durch den IS. Die kurdischen Einheiten, die JesidInnen damals beschützt haben, sind jetzt ganz offenbar Ziel der türkischen NATO-Armee geworden. Rojava gilt gerade nach dem vorerst erfolgreichen Kampf gegen den IS in Kobane als ein Symbol für eine emanzipatorischere Gesellschaft. Eine Forderung der Demonstration war auch ein Stopp von deutschen Waffenlieferungen an die Türkei. Wir haben am Rand der Demonstration mit einer jungen Aktivistin gesprochen.
Die internationale Solidarität!
demonstriert heute spontan gegen die Angriffe der türkischen Armee auf kurdische Gebiete im Irak und in Syrien. Wie ist die Lage da aktuell?
Ganz genau, wir demonstrieren ganz spontan, da vergangene Nacht Stützpunkte der YPG und der YPG in Rojava und in Schengal angegriffen wurden. Davon abgesehen wurden auch Radiosender Dengue Rojava in Rojava angegriffen und Jida FM, was die Jesidinnen in Schengal haben, angegriffen. Und deswegen sind wir hier, um unsere Stimme zu erheben, gegen das Massaker in Rojava und in Irak unsere Stimme zu erheben.
Habt ihr Kontakte nach dort? Wie geht es den Menschen dort jetzt?
Direkt haben wir natürlich keine Kontakte dort, dass wir sagen, aber es sind natürlich alle unsere Genossen und Genossinnen. Es gibt Tote, es gibt Verletzte.
Angegriffen wurde, wie gesagt, auch Rojava. Das ist ein wichtiges Symbol. Warum?
Rojava ist eine Alternative. Eine Alternative für dieses System, wo wir gerade hier in Deutschland leben. Man muss leider auch sehen, dass dort täglich Kriege weitergeführt werden, seit von der IS mit der Türkei, also mit der Türkei zusammen gegen die YPG, das ist die Einheit, die kurdische Einheit in Rojava. Es gibt auch viele Genossinnen und Genossen, die aus Deutschland auch schon hier dorthin gegangen sind, um dort den Genossen zu helfen, weil das einfach die Alternative für hier ist.
Befürchtet ihr, dass die Angriffe der türkischen Armee weitergehen werden?
Natürlich, wird auf jeden Fall weitergehen, traurigerweise natürlich, da wir das leider sehen, dass die Türkei ein Partner der IS ist. Weil diese Angriffe sind für die IS eine Erleichterung.
Zum 10. Todestag der Polizistin Michelle Kiesewetter, die wohl vom NSU ermordet wurde, sendete die ARD einen Beitrag. Tod einer Polizistin, das kurze Leben der Michelle Kiesewetter. Dieser Beitrag hat jetzt beim NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg für Unruhe gesorgt. Wir haben darüber mit unserem Kollegen Michel, der für Radio Dreieckland den Untersuchungsausschuss beobachtet, gesprochen. Bevor wir auf den Inhalt des Streits eingehen, erstmal die Frage: Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Drexler, SPD, beschwert sich bei den Intendanten der ARD über einen Fernsehbeitrag. Wie bewertest du denn dieses Vorgehen?
Eher ein schwaches Bild. Also ich denke, der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg sollte mehr sich darauf konzentrieren, den Aufgaben des Ausschusses gerecht zu werden, statt sich in Medienschelte zu ergehen. Ich habe mir diesen Beitrag hinterher noch angehört. Man kann über diesen Beitrag in vielerlei Hinsicht streiten, aber das, was der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag, Wolfgang Drexler, dazu macht, finde ich eher eine Demontage seiner eigenen Tätigkeit, denn als eine vernünftige Kritik an dem Beitrag.
Drexler erklärt, im ARD-Beitrag sei suggeriert worden, Michael Kiesewetter habe Heroin konsumiert. Diese Behauptung sei zum Todestag terminlich unpassend und in der Arbeit des Ausschusses habe es keine Indizien dafür gegeben, dass Michael Kiesewetter Heroin-Konsumentin gewesen wäre. Doppelfrage: Was hältst du von der Vermutung, dass Kiesewetter Heroin konsumiert hat? Und zweite Frage: Ist das überhaupt relevant?
Ich habe diesen Beitrag hinterher mir angeschaut. Und wenn man da genau hinsieht, dann weiß man, dass diese Vermutung geäußert worden ist von einer, die mitbeteiligt gewesen ist oder die er den Zugang geschafft hat für einen nicht öffentlichen verdeckten Einsatz innerhalb der Polizei. Da hat diese Frau gesagt, sie würde sie als Heroinnutzerin betrachten. Und in dem Beitrag heißt es dann noch weiter, dass dort gesagt worden sei, sie hätten, als sie zu diesem Dealer gekommen sind, auch die Probe abgenommen. Ich sehe das überhaupt nicht, dass dies eine von den Verfassern dieses Beitrags als ihre eigene Auffassung gemachte Behauptung ist. Ganz im Gegenteil, unmittelbar danach folgt ein Gegenschnitt zum Landespolizeipräsidenten oder Polizeipräsidenten der damaligen Zeit, der ausdrücklich sagt, dass Michelle Kiesewetter ihre Rolle in diesen nicht öffentlichen Ermittlereinsätzen sehr gut gespielt hat. Das heißt, es ist sehr wohl eine ganz andere Deutung als die, die jetzt der Ausschussvorsitzende macht. Und das ist auch das, was ich ziemlich ärgerlich finde, daran dann daraus einen Intendantenbrief zu machen. Ich verstehe schon, dass jemand, der involviert ist, wie Angehörige oder sonst was, dies auch als eine schlechte, üble Nachrede auffassen können. Aber trotz und alledem muss man, wenn man diesen Beitrag sich anguckt und das ernsthaft macht und einigermaßen distanziert das macht, diesen Gegenschnitt nun mal einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn das eben so ist, dass dort der Landespolizeipräsident sagt, sie hätte hervorragende Arbeit geleistet und hätte sich gut in diese Rolle, also auch so ungefähr, dass sie dann später soll noch ein Deal stattgefunden haben über 1 Kilogramm und die seien dann verurteilt worden, dann ist das doch eher ein Ausdruck, der klar und deutlich macht, dass Michelle Kiesewetter eine gute Polizistin in diesem Fall gewesen ist und nicht das Gegenteil, dass sie eine Heroinkonsumentin gewesen sei.
Noch einmal zur Frage der Relevanz, warum müssen wir überhaupt darüber reden, ob sie Heroinkonsumentin gewesen ist oder nicht?
Wir müssen da gar nicht darüber reden, sondern was natürlich Fakt ist, dass es sehr viele Spuren der Vermengung von NSU und kommerziellen Drogendealern gibt. Und das ist also mit der organisierten Kriminalität sehr wohl Vermengungsstrukturen gibt. Genauso wie es Strukturen gibt hin in das Spitzelunwesen, das das Bundesamt für Verfassungsschutz und die diversen Landesämter, die Landesgeheimdienste aufgebaut haben in Bezug auf den NSU und diese ganze Nazi-Szenerie hinein. Also das heißt, es gibt sehr wohl diese Spuren und es gibt natürlich angesichts dessen, dass viele Sachen nicht aufgeklärt sind im Umfeld dieses Todesfalles, wie auch dieser Film ja nochmal mehrfach dokumentiert. Da kann man sich darüber streiten, ob dieser Filmbeitrag von 43 Minuten der ARD tatsächlich nicht auch eine ganze Reihe von widersprüchlichen Holzwege beschreitet. Also man kann wirklich im Detail über diesen Beitrag sehr gut streiten. Aber das sind meines Erachtens falsche Elemente, die in diesen Streit hineingelegt werden. Wenn man sich darüber aufhegt, dass er Michelle Kiesewetter dort mit einem Badeanzug, offensichtlich aus dem Bestand der Freundin ihres Onkels gemacht worden sind. Also das sind meines Erachtens vollkommen falsche Aufreger. Fakt ist, dass es viele ungeklärte Punkte gibt, die auch im Prinzip der Ausschuss nicht geklärt hat, also der letzte vergangene Ausschuss, nämlich heute vor einem Jahr sind wir durch die Stadt gezogen, haben uns die Aussagen, wo die gewesen sind, gemacht und das hat dieser Film auch nochmal wieder rekapituliert und dabei bleibt es nun mal, dass es Punkte gibt, wo Zeugen gesehen haben, dass in einen Wagen blutverschmierte Leute eingesprungen sind, da wurde gesehen am Neckar selbst, dass sich Leute gewaschen haben, im Film wird das unter anderem auch da drin Blut abgewaschen haben, unter anderem sagt dort ein Polizist, ein Polizeibeamter, ein hoher Polizeibeamter, ja, wir wollten nicht jeden, der jetzt Nasenbluten hat, verdächtigen und unter Verdacht stellen. Also das sind durchaus offene Fragen. Auch die offene Frage ist, hat es tatsächlich dort Geheimdienstaktionen in dem Umfeld gegeben? Es gibt viele Holzwege, die dort auch gelegt werden, wie zum Beispiel, warum ist der Kirmesplatz so leer gewesen zu dem Zeitpunkt, wo die da geparkt haben? Also es gibt viele Holzwege, die dort auch in diesen Beitrag gelegt werden, also auch mit den komischen vielen Toten im Umfeld vermeintlicher NSU-Zeugen, wobei nur eine reale möglicherweise Zeugin gewesen ist. Aber das sind alles Fragen, die man sehr nüchtern diskutieren kann und wo man auch gucken kann, was ist da dran und was hat sich bis jetzt ergeben. Aber Fakt ist, dass der Ausschuss bis jetzt seinen Verpflichtungen nicht hinreichend nachgekommen ist, möglichst über die Grenzen hinaus die Dienste zu verzwingen, auch in öffentlicher Sitzung klar zu machen, ob sie ihre Finger drinne gehabt haben an diesem Tag in Heilbronn oder nicht. Also das sind alles Punkte, die der Ausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann in sehr großen Volten. Ich war, wie gesagt, vor einem Jahr in Heilbronn und da hat man nach diesem Rundgang völlig unmotiviert mehrere Abgeordnete dieses Ausschusses haben in der öffentlichen Pressekonferenz erklärt, für sie sei das jetzt erledigt, das war der NSU. Und so einfach kann man sich das nun einfach nicht machen, weil man weiß nicht, warum der NSU da ausgerechnet hin, die beiden Uwes dort ausgerechnet dorthin gefahren sind, weshalb sie ausgerechnet diesen Wagen genommen haben. Dass es wahrscheinlich ist, ist relativ hoch. Es gibt die Aussage von Beate Zschäpe im Verfahren vor München. Es gibt die Blutanhaftungen an, allerdings Blutanhaftungen, die ein Spritzmuster aufweisen und eher gegen eine unmittelbare Abdrücken des Kopfschusses gegen Michel Kiesewetter gewesen sind. Aber das ist in dem Brandschutt gefunden worden nun mal. Und ich denke, der Ausschuss sollte sich lieber an seine eigene Nase und der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler auch an die eigene Nase finden, ob sie hinreichend zur Aufklärung beigetragen haben, was hier in Baden-Württemberg passiert ist, weil das ist der letzte Fall gewesen, ist der 10. Tod gewesen, die 10. Ermordung gewesen und wäre beinahe noch eine 11. gewesen, weil Herr Arnold, der Polizeibeamte Arnold, dort ja beinahe auch zu Tode gekommen wäre durch den aufgesetzten Kopfschuss. Also insofern denke ich, es wäre viel angezeigter, da mal ein bisschen mehr Distanz reinzubekommen, statt Medienschelte zu betreiben.
Also viele offene Fragen, auch wenn der Beitrag an sich vielleicht teilweise doch etwas über das Ziel hinaus geht und doch ab und zu eher ins Reich der Verschwörungstheorie driftet.
Zumindest wird sich dieser Beitrag nicht klar genug, dass er bestimmte widersprüchliche Theorien selbst aufwirft. Und von daher, es ist mittlerweile, glaube ich, auch unter denjenigen, die wie der Stern das publiziert haben, nicht strittig, dass es zum Beispiel Dokumente gibt, die aus Geheimdienstquellen gefälscht worden sind. Also ich glaube, das weiß selbst der Stern. Wenn das allerdings unterschlagen wird, sowas, ändert das aber nichts daran, dass es zwischen den Geheimdiensten, also sprich MAD, sprich dem US-Militärgeheimdienst, sehr wohl Kommunikation darüber gegeben hat, über die Vorgänge in Heilbronn und den Todesschutz auf Michel Kiesewetter und Herrn Arnold. Dies ist Realität, über diese Fakten muss man reden. Realität ist auch ein grobes Versagen dort. Ich halte es für schlecht, aus bestimmten Indizien schon eine ganze Spur zu machen. Das wäre die Aufgabe, die alle hätten in der Aufklärung, aber das lässt der Film leider offen und bedient da eher ein voyeuristisches Bedürfnis, als das, was schon mittlerweile aufgeklärt ist, weiter aufzuklären.
Abschließend, morgen tagt wieder der NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg im Stuttgarter Landtag. Was erwartest du dir von der Sitzung?
Insgesamt sehe ich das Aufklärungsinteresse doch weitestgehend erlahmt und es besteht nicht viel Überraschendes, was da noch kommen wird, befürchte ich. Es ist ja insgesamt so, dass sich die Parlamente ziemlich auf der Nase rumtanzen lassen und zurückgewichen sind vor den Inlandsgeheimdiensten und die Inlandsgeheimdienste, die in vielerlei Hinsicht ihre Strukturen sehr, sehr nahe, bis hinein, das, was jüngst auch nochmal aufgeklärt worden ist mit dem V-Mann Marschner und seiner Bauunion, der es auch ermöglicht hat, für Teile des inneren Kerntrios etwas zu machen. Also diese ganze Struktur ist meines Erachtens viel zu wenig bis jetzt aufgeklärt. Es gibt durchaus unterschiedliche Bedürfnisse und offensichtlich scheinen die Ausschüsse, die noch tätig sind, kaum dem Münchner Verfahren schaden zu wollen, sagen wir es mal so. Und das spielt durchaus auch eine Rolle. Es sind durchaus politische Erwägungen, die da meines Erachtens gemacht werden. Und deshalb ist das Aufklärungsresultat, was daraus kommen wird, nicht gerade sehr groß. Ich weiß, es gibt noch immer wieder hartnäckig bohrende Abgeordnete in verschiedenen Ausschüssen, die das noch weitermachen werden. Von Baden-Württemberg allerdings erwarte ich mir nicht so viel.
Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses beschwert sich über einen ARD-Beitrag anlässlich des 10. Todestags der Heilbronner Polizistin Michel Kiesewetter. Er sollte lieber offene Fragen klären, meint unser Kollege Michel, der im Anschluss auch noch einmal kritisierte, dass zahlreiche Spuren beim Mord in Heilbronn als Spuren von berechtigten Spurenlegern, sprich Polizisten, kategorisiert wurden, was die Spurensuche natürlich massiv eingeschränkt hat. An diesem Freitag, den 28. April, tagt der NSU-Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag erneut. Und das war's mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 27. April. Dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Tschüss und auf Wiederhören.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!